Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hatten am Freitag in der jungen Gemeinde ein Thema. Margarete war mit ganz wachen Augen und Ohren dabei und auch andere Konfirmanden und Jugendliche. Und ich dachte, das, was für die gut war, ist für euch auch gut. Und habe das jetzt auch als Predigt mitgebracht. Und ab und zu streue ich dann auch was ein, was die Jugendlichen gesagt haben und wo ich was von ihnen gelernt habe. Und das war gar nicht so wenig. Ihr wisst ja, wenn man körperlich fit bleiben will, dann muss man einige Regeln beachten. Ich sehe hier eine ganze Reihe Sportler unter uns und ihr könnt das nachempfinden, worauf man achten muss. Und so ist es auch mit dem Fitsein im Glauben. Auch da gibt es Regeln, an die man sich halten kann. Und da habe ich einfach mal 10 Regeln aufgeschrieben, die für jeden Christen nach meiner Überzeugung wichtig sind. Joachim zeigt sie uns mal. Ach, sie sind schon da, genau. Und ich will zu jeder Regel kurz sagen, wo sie herkommt aus der Bibel und was damit gemeint ist. Die erste Regel ist, bleib unter den Augen Gottes, bleib innerlich auf Empfang. Damit ist gemeint, was im Epheserbrief steht. Dankt Gott alle Zeit für alles. Betet ohne Unterlass. Bleibt innerlich mit Gott verbunden den ganzen Tag über. Man kann es sich vielleicht vorstellen wie mit den Handys, die hoffentlich jetzt gerade aus sind oder jedenfalls auf lautlos, aber sie sind auf Empfang. Und selbst wenn du gar nicht raufguckst und wenn du es gar nicht merkst, kommen da manchmal Botschaften an und du kannst sie später lesen und zur Kenntnis nehmen. So sollen wir auch innerlich mit Gott rechnen, unter seinen Augen bleiben, damit rechnen, dass er da ist und alles, was wir am Tag erleben, zu seinen Füßen legen. Wir können das schon tun, wenn wir morgens anfangen, dass wir dann sagen, Herr, was mir heute begegnet, das nehme ich aus deiner Hand und ich bete, dass du darin wirksam bist. Und immer wenn ein kleiner Neuabschnitt beginnt, sei es, dass wir eine neue Arbeit anfangen, dass wir den Ort wechseln, in einen anderen Raum gehen, dass wir an einer Ampel halten müssen, immer wenn etwas Neues beginnt, können wir so einen Moment lang wieder auf Empfang gehen und sagen, Herr, was hast du jetzt mit mir vor? Und ich segne die Menschen, die mir als nächstes begegnen und ich nehme aus deiner Hand, was jetzt passiert und ich bitte dich, dass dein Geist mich leitet mit Weisheit, mit den richtigen Worten, mit dem richtigen Ton für das, was jetzt als nächstes vor mir liegt. Also bleib unter den Augen Gottes, bleib innerlich auf Empfang. Jesus hat versprochen, ich bin immer bei euch, du darfst damit rechnen. Das zweite ist, halte fest, was du von Gottes Liebe entdeckt hast. Jeder hat an einer anderen Stelle etwas gespürt von Gottes Güte in seinem Leben. Manchmal ist es viele Jahre und Jahrzehnte her, oft ist es das, was ihn am Anfang so zum Glauben geführt hat. Die noch ganz neu bei uns sind, die können das vielleicht nachempfinden. Die können sich noch gut daran erinnern, was der Impuls war, der sie in die Gemeinde, der sie zu Gott gezogen hat. Bei manchen ist das schon viel länger her. Aber das, was unsere Schlüsselerfahrung war, was Gott uns wichtig gemacht hat, was er uns vor Augen gestellt hat, als wir zum Glauben kamen, das sollen wir festhalten. Dazu gibt es ein gutes Wort aus dem letzten Buch der Bibel, wo Jesus sich an die Gemeinden wendet und an eine Gemeinde sagt er im Sendschreiben, Offenbarung 2, Vers 4, jetzt muss ich meine Bibel holen. Jesus sagt, ich kenne deine Werke, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Bedenke, wovon du abgefallen bist, kehre um und tu die ersten Werke. Interessant, dass man das ja auch aus der Eheseelsorge kennt, dass man Ehepaaren, die müde geworden sind in ihrer Beziehung, sagt, erinnere dich doch mal, was das war, was dich am anderen wirklich fasziniert und begeistert hat. Und dann bitte Gott darum, und das ist schon vielfach passiert, auch hier in der Gemeinde, dass Paare sich auch wieder versöhnt haben und dass der Heilige Geist nochmal in die Asche geblasen hat und die Glut nochmal neu entflammt ist und das, was früher einmal brannte, wieder neu zum Brennen kommt. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Halte das fest, was du an Gottes Liebe entdeckt hast, was dir früher mal wichtig war, was dich begeistert hat, eine Art von Jesus, sein unendliches Erbarmen, seine Souveränität oder was es auch immer war, und lass das Feuer der Liebe zu ihm nicht ausgehen, sondern lass es genährt werden von dem, was du von ihm schon einmal entdeckt hast. Damit hängt zusammen, dass es oft besondere Bibelworte sind, die Gott jedem von uns wichtig macht. Manchmal der Konfirmationsspruch, manchmal der Taufspruch, wenn du dich an den nicht mehr erinnern kannst, grab den mal wieder aus. Ich habe das nach vielen Jahren mal gemacht, weil ich das nicht mehr wusste. Und dann nimm dir diese Worte Gottes zu Herzen, nimm sie ganz für dich persönlich in Anspruch. Jesus erzählt ja im Lukas-Evangelium Kapitel 8 und auch bei Matthäus steht es, das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Und da berichtet er, dass das Wort Gottes an manchen Herzen spurlos vorbeigeht, abprallt sozusagen. Es sind wie Körner, die auf den Acker fallen, aber keine Wurzeln finden. Aber schließlich endet das Gleichnis damit, dass Jesus sagt, aber es gibt Menschen und zu denen gehört ihr. Bei denen fällt das Wort ins Herz und es treibt tiefe Wurzeln. Und das sind die Menschen, die behalten das Wort tief im Herzen und bringen Frucht in Geduld. Solche in Gott verwurzelten Menschen sollen wir sein. Und dazu helfen uns die Worte der Bibel. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Worte der Bibel nicht nur äußerlich an uns abperlen lassen, sondern tief in unser Herz hineinnehmen. In dem Wochenpsalm, leider hat er diesmal nicht ins Blättchen gepasst, da waren solche Worte drin. Ja, habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist so ein Wort, das kannst du nehmen und kannst es dir aufschreiben und hinter die Ohren schreiben und den Zettel in die Tasche stecken und darüber nachdenken und nachmeditieren. Und dann wirst du merken, dieses Wort gibt dir Kraft. So ein Wort stärkt dich. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch erinnern an das, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist benutzt diese Worte und auch wenn du in ganz schwierigen Lagen bist, wird Gottes Geist diese Worte dir zur Kraft und zur Speise machen. Und Psalm 119 heißt es dann, sie wurden in meinem Mund süßer als Honig. Und im ersten Psalm heißt es, der Mensch, der mit Gott lebt, der murmelt, wörtlich steht da murmeln, also weil er es laut vor sich hin sagt, halblaut, er murmelt über Gottes Wort Tag und Nacht. Tag und Nacht prägt er sich Worte Gottes ein. Und damit ihr das auch wirklich macht, habe ich euch mal so Bibelspruchkärtchen, alle, die ich noch hatte, heute Morgen noch rausgesucht, das sind bestimmt 200, habe sie in die Garderobe gelegt und gesagt, und empfehle euch, schaut da mal rein, nehmt euch mal ein, zwei Kärtchen mit, die euch vielleicht auch besonders gut gefallen, steckt sie ein und lernt sie über die nächste Woche auswendig. Und ihr werdet erleben, dass dieses Wort wie Brot ist. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt, die Seele lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Vielleicht hast du eine unterernährte Seele, weil du keine Bibelworte auswendig lernst und in dein Herz aufnimmst. Also präge die Worte Gottes in dein Herz. Viertens, meide die Bilder, Worte und Taten der Sünde. Die Bibel ist da total radikal und warnt uns, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn du das merkst, das ist hier nicht sauber. Hier ist eine Atmosphäre, die ist nicht gut, die ist destruktiv. Hier wird schlecht über andere geredet, hier geht's mir nicht gut. Ein Bruder aus der Gemeinde, kann ich ruhig, glaube ich, sagen, Dirk Nodorp, der hat das mal bei der Arbeit erlebt, dass er wohin kam, wo er gemerkt hat, hier ist kein guter Geist im Raum. Hier weht nicht Gottes Geist, sondern das ist eine Atmosphäre, die ist nicht gut für mich. Und da heißt es, Psalm 1, wenn du in sowas kommst, mach dich damit nicht gemein. Sonder dich davon ab, mach nicht gemeinsame Sache mit Leuten, die sich über Gott lustig machen, die Würde anderer Menschen verletzen. Das passt nicht zu dir. Wohl dem, der nicht im Kreis der Spötter sitzen bleibt, sondern weggeht, Psalm 1. Geh dort weg. Und als ich das so erzählt habe, auch vor den Jugendlichen am Freitag, da haben mir welche widersprochen, ziemlich gut. Ja, das war clever. Die haben gesagt, ey, das kann doch nicht sein, Jock. Ich muss doch vielleicht gerade da bleiben und das aushalten, um ein Gegengewicht zu setzen oder widersprechen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, das kann auch dran sein. Das musst du dir von Gottes Geist zeigen lassen. Aber manchmal ist die Atmosphäre so massiv, dass du dagegen nichts machen kannst. Und dann musst du einfach sagen, hier, diesen Film gucke ich mir nicht zu Ende an. Das ist Inweltverschmutzung. Das sind Bilder in meiner Seele, die mir schaden, die ich vielleicht nicht wieder loswerde. Und diese Art zu denken und zu reden über geistliche Dinge, über Gott, über Gemeinde oder über andere Menschen, über Sexualität, das ist nicht die Art, die zu Jesus passt. Und da mache ich einen scharfen Cut und da bin ich raus und das mache ich nicht mehr mit. Meide die Bilder, Worte und Taten der Sünde. Mir fiel da noch eine Szene an, die habe ich Freitag nicht erzählt. Kirchentag in Köln. Christiane Reibold und ich haben ein tolles Theaterstück gesehen von einem, einem iranischen Autor war das. War das von Navid Karmani? Ist der überhaupt Iraner? Jedenfalls ein bekannter Autor. Und wir gehen dahin in das Theaterstück, sind schon ganz bekannt, gespannt und begeistert. Es war ein relativ kleines Theater, also vielleicht wie der Luthersaal so. Und man ging da rein, der Ein- und Ausgang war über die Bühne. Also man musste, wenn man reinging, komplett über die Bühne laufen und dann waren da die Stühle im Publikum. Ja, und dann fing das Theaterstück an und also wie das leider manchmal bei modernem Theater ist, also es kamen verschiedene Körperflüssigkeiten vor und es wurde unglaublich obszön. Und ich merkte auch, andere Leute haben sich angeguckt und manche fanden es irgendwie auch toll, aber manche auch nicht. Und Christiane und ich waren da vielleicht so 15, 20 Minuten drin und dann war für uns beide klar, nee, geht nicht. Und die spielten da vorne auf der Bühne, der Ausgang hinter der Bühne, Christiane und ich raus, über die Bühne und aus dem Stück raus. Also meide Bilder, Worte und Taten der Sünde. Mach das nicht mit. Geh da raus. Schluss. Das brauchst du nicht. Und wenn das Skandal gibt, dann gibt es eben Skandal. Ja? Fünftens, entwickle eine Routine und Gewohnheiten des Lebens mit Gott. Im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel heißt es von Jesus, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Nach seiner Gewohnheit. Also er hat nicht morgens im Bett überlegt, ach, gehen wir heute in den Gottesdienst oder ist es schönes Wetter? Können wir eigentlich eine Radtour machen? Und hier unsere Freunde Peter und Annegret, die wollten doch lange schon mal, dass wir sie besuchen oder so. Jetzt überlegen wir mal, ach, Gottesdienst ist eigentlich auch wichtig, dass die Kinder mal im Kindergottesdienst was mitkriegen oder so, ne? Nee, der hat nicht überlegt. Er ging nach seiner Gewohnheit. Es war Sabbat, Synagoge, Gottesdienst. Das ist das Volk Gottes, da bin ich, da muss ich nicht nachdenken. Nach seiner Gewohnheit. Und im selben Kapitel, Kapitel 4, 42, Jesus ging an eine einsame Stätte vor Tagesanbruch und zu beten. Und später nochmal, alles Volk suchte ihn, alle brauchten ihn. Jesus, du musst doch das machen, du musst doch das machen. Deine To-Do-List ist doch so wahnsinnig lang. Und da heißt es, Jesus zog sich von allen zurück und ging in eine einsame Stätte und suchte das Angesicht des Vaters. Das schaffe ich oft nicht. Sich so abzuseilen und loszumachen und zu sagen, mit Gott zusammen sein hat erste Priorität in meinem Leben. Jesus sagt es Matthäus 6, Vers 6, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und bete zu Gott im Verborgenen und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn du betest, es steht nicht zur Debatte, ob du als Christ betest. Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass du diese Zeiten hast, wo du alleine mit Gott, deinem Vater bist, wo du dein Herz vor ihm ausschüttest, wo du auf ihn hörst, wo du dich darauf besinnst, was er mit dir vorhat. Entwickle eine Routine und Gewohnheiten des Lebens mit Gott. Sechstens, diene mit deinen Gaben, deinen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Gestern hatten wir hier eine Delegation aus Finnland und die waren dann am Ende richtig herzlich. Hanna Kauhaus hat mich getröstet, es sind halt keine Afrikaner, sondern irgendwie Finnen, da ist es irgendwie kalt Und die sind dann aber trotzdem sehr aufgetaut und haben sich gefreut, ihr Schwestern und Brüder zu haben. Und Hartmut hat noch mit ihnen gebetet und das war dann sehr herzlich. Und sie waren auch sehr glücklich, über dass es hier diese Gemeinde gibt und über uns. Und ich habe ihnen die 5 Gnadewerte erklärt, die unsere Gemeinde prägen. Die kannten die auch schon und das leben die zum Teil auch in Finnland. Da scheint geistlich noch viel mehr los zu sein als bei uns. Das war auch sehr aufregend zu hören, was sie von sich erzählt haben. Und bei diesen 5 Gnadewerten gibt es ja diese Gnade sind die Anfangsbuchstaben dieser 5 Werte. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Und Dienst ist hier mein 6. Punkt. Du hast einen Auftrag an deinen Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Und schau, was ist deine Begabung, um ihnen damit zu dienen? Wir wollen uns gerne wagen, in diesen Tagen der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Dichtet der Gründer der Brudergemeinde, der Erfinder der Herrnhuter Losungen, Nikolaus Graf von Zinzendorf. Wir wollen uns gerne wagen. Wir wollen dienen mit unseren Gaben an unseren Schwestern und Brüdern. So wie der Jens, der für uns alle heute Morgen früher aufgestanden ist, hergekommen ist, Kaffee gekocht hat, können wir dringend noch Leute gebrauchen, die das ab und zu mal einmal im Monat oder so machen. Ja? Diene deinen Geschwistern, 1. Petrus 4, Vers 10, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. In der jungen Gemeinde, habe ich da mal so eine Runde gemacht, wäre jetzt hier ein bisschen lang. Was ist deine Begabung? Was hat Gott dir gegeben? Und dann, was kannst du damit für die Schwestern und Brüder in deiner Gemeinde tun? Und dann habe ich gedacht, ey, wow, das ist ja schon Wirklichkeit. Der Albert, der ist fast jeden Sonntagabend hier im Küsterteam. Der Clemens, der macht mit im Kindergottesdienst. Die Anni, die singt hier im Musikteam. Sophia spielt Geige. Ist das nicht toll, wie die das schon beherzigt haben und wie die uns was vormachen, diese jungen Christen? Wunderbar. Bleibe vor Gott und den Menschen ehrlich. Du sollst ein Mensch sein, der dir selber und anderen und Gott in die Augen gucken kann. 1. Mose 4, Kain ist kurz davor, seinen Bruder Abel zu ermorden und Gott holt ihn nochmal raus auf diesem falschen Weg. Er sagt, stopp, hör auf mit diesem falschen Weg. Und er sagt, wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben, dann hast du ein gutes Gewissen. Und wenn du aber nicht fromm bist, wenn dein Gewissen nicht klar ist, dann ändere deinen Weg und folge deinem Gewissen. Wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben. Das konnte Kain nicht. Wir sollen Menschen sein, denen man in die Augen gucken kann, die sich selber in die Augen gucken können. Mir fiel eine Szene ein. Ich war ein kleiner Gemeindepraktikant am Anfang meines Theologiestudiums und war in einem Gemeindekirchenratssitzung in Berlin. Und da ging es um Verträge und der Pfarrer schlug vor, diesen einen Vertrag zurückzudatieren, weil das für alle Beteiligten besser wäre, wenn der, was weiß ich nicht, es war schon Februar, nicht im Februar, sondern im Januar geschlossen worden wäre, hätte irgendjemand mehr Geld gekriegt. Ja, und kurz davor, bevor das beschlossen wurde, meldet sich einer zu Wort, ein Handwerker, und sagt, nee, das kann ich nicht mittragen, dann kann ich mir morgen früh nicht in die Augen gucken im Spiegel. Das habe ich nie vergessen. Ich möchte ein Mensch sein, der sich selber in die Augen gucken kann, der ehrlich ist, vor sich, vor Gott, vor seinen Schwestern und Brüdern. Und das wurde nicht beschlossen. Die Diskussion war erledigt. Sich selber in die Augen gucken, ehrlich bleiben. Und wenn was nicht in Ordnung ist, dann haben wir dieses Wort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wir sollen Menschen mit einem freien Gewissen sein, mit einem geraden Blick, Leute, die mit sich und Gott im Reinen sind. Deshalb finde ich es auch so schön, dass es bei unseren katholischen Geschwistern so eine Kultur der Beichte gibt. Ich habe jetzt Fotos gesehen vom Weltjugendtag in Panama. Da haben die massenhaft so künstlich, so aus Pappe, so Beichtstühle aufgestellt und ganz viele Jugendliche sind zur Beichte gekommen und haben abgelegt, was ihr Gewissen beschwert und sind wieder vor sich selber, vor Gott, vor Menschen ehrlich geworden. Wie gut, dass wir das dürfen. 8. Punkt, freu dich an deinen Geschwistern in aller Welt. Lukas 13, 28, sie werden von Norden und Süden, von Osten und Westen kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Mit Abraham und Isaak und Jakob, sagt Jesus. Von Norden und Süden, von Osten und Westen, überall, da hast du Geschwister. Und du wirst sie sehen, Lebra aus Kamerun. Wir werden mit den Geschwistern aus Kamerun am Tisch sitzen. Ist das nicht toll? Und mit meinen neuen Freunden aus Tansania. Und mit den Finnen, die so ein bisschen schwer aufzutauen sind. Ja, minus 30 Grad haben die da und irgendwann tauen sie doch auf. Und wir werden gemeinsam feiern mit den Finnen und den Kamerunern und den Tansaniern. Gott hat sein Volk in der ganzen Welt. Ich habe die Jugendlichen ermutigt, wenn du in ein fremdes Land kommst, ja, dann geh dahin, wo Christen sind. Und du wirst merken, du bist willkommen. Es sind deine Schwestern und Brüder. Ich habe es heute Morgen wieder gedacht, als dieser Hit von euch gesungen wurde, von euch Lobpreisband. 10.000 Gründe gibst du mir dafür, dich anzubeten. Komm und bete den Herrn an. Das ist ein Lied, das schenkt der Heilige Geist gerade den Christen auf der ganzen Erde. Und ich bin mir sicher, in der Methodistengemeinde in Huancayo, in 4.000 Meter Höhe auf den Anden, da singen die heute Morgen, oder wenigstens, wenn es nicht diesen Sonntag ist, dann nächsten Sonntag, genau dasselbe Lied auf Spanisch oder auf Quechua. Und auf den Philippinen, und da singt es jetzt eure Johanna, ja, weil das ein Lied ist, das Gott gerade allen Christen auf der Welt schenkt. Und wenn wir uns in diesen Lobpreisstrom einsortieren, dann sind wir gerade da, wo der Heilige Geist gerade die Christen auf der ganzen Welt bewegt. In Tansania und Kamerun singen sie diese Lieder, die gerade neu von Gottes Geist geschenkt wurden. Wir haben Brüder und Schwestern überall. Freut euch daran. Das Neunte, das hatte ich noch nicht drin in der jungen Gemeinde, doch das habe ich Ihnen dann später noch erklärt. Jesus sagt, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist ein Geheimnis, dass Gott jedem Menschen eine oder manchmal auch mehrere besondere Lasten in seinem Leben gibt. Manchmal ist es eine schwierige Beziehung, anstrengende Eltern, ein anstrengender Vater, eine anstrengende Mutter, ein Ehepartner, mit dem es auch nicht einfach ist zu leben, oder ein Kind oder eine andere Schwierigkeit, ein schwieriger Beruf, eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Und Gott sagt, das ist dein Kreuz. Das lege ich dir auf. Und du kannst mich damit verherrlichen, dass du dieses Kreuz mir zur Ehre und zum Lob trägst. Mach Frieden mit dem Kreuz, das Jesus dir auferlegt hat. Jetzt gibt es zwei Einwände. Der eine Einwand ist, vielleicht ist dieses Leiden ja etwas, das ich ändern kann. Ja, wenn Gott das von dir wegnehmen will oder es dir nur für eine bestimmte Zeit gibt und du es ohne Schaden für andere ändern kannst, dann änder das. Und dann der andere Einwand von Luisa Rymatzki, sehr gut, ist mit dem Kreuz bei Jesus nicht vielleicht nur das Leiden gemeint, was wir wegen unseres Glaubens erleiden? Jesus definiert das nicht näher. Er sagt aber, jeder von euch hat so ein Kreuz. Und euer Glaube bewährt sich darin, dass du dieses Kreuz tapfer trägst, dass du es aus meiner Hand annimmst und dass du mich damit lobst und ehrst, dass du es in Liebe und Geduld mir hinterherträgst. Und ich bin bei dir, an deiner Seite und helfe dir, es zu tragen. Letztens, vergiss es nie, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und freu dich auf die Ewigkeit. Gott hat es zu jedem von uns gesagt bei der Taufe und zu Daniel, den wir am 12. Mai in der Saale oder hier oben, ist es in der Saale, Daniel? In der Saale unten taufen werden, genau. Da gibt es noch einige andere Kandidaten. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. 12. Mai fangen wir hier an, Gottesdienst, gehen runter an die Saale, dann wird Daniel getauft. Und dann sagt Gott zu dir, Daniel, wie er es zu jedem, der getauft ist, sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Niemals wird dich irgendwas wieder von mir trennen. Ja? So wie Jesus auch sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das dürfen wir sicher wissen, weil es nicht an uns liegt. Es liegt nicht an unserem Tun oder an unserem Versagen. Es liegt allein an Gottes Gnade. Das ist die Entdeckung, die wir Martin Luther verdanken, die er in der Bibel im Römerbrief neu entdeckt hat. Es liegt allein an Gottes Gnade. Und deshalb dürfen wir wissen, wenn wir ans andere Ufer gehen, wir werden in den Armen Gottes sein. Vergiss es nie, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Freu dich auf die Ewigkeit. Meine Schafe kennen meine Stimme, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.